Auf den Spuren der Römer im Voralpenland. Ein Audiowalk des Zimmertheaters Uffing. Vorgetragen von Chiara Nassauer. Diese Führung können Sie sich selbstverständlich jederzeit und überall anhören. Wenn Sie dabei einen Spaziergang auf den Spuren der Römer machen möchten, empfehlen wir Ihnen mit Ihrem Rundgang am Wanderparkplatz in der Murnauer Ramsachstraße auf dem Weg ins Murnauer Moos zu beginnen.
Quis estis? Quo itis? Estis barbari germanici?
Oh, ihr sprecht wohl nicht fließend Latein. Na gut, dann versuche ich es eben in der Landessprache. Wer seid ihr denn? Wo wollt ihr hin? Seid ihr eine germanische Horde, die unsere Siedlung plündern will? Für Plünderer seid ihr aber nicht besonders gut bewaffnet. Und ihr seht auch recht freundlich aus. Ach, das beruhigt mich. Salvete. Das heißt auf Lateinisch so viel wie Hallo oder Guten Tag. Eigentlich seid gesund. Für alle Bewohner des Römischen Reiches ist Latein die offizielle Sprache. Mit euch muss ich das aber wohl noch ein bisschen üben. Mein Name ist Gaia Lucia. Mein Vater heißt nämlich Gaius. So heißen einige Römer. Und mein erster Name soll zeigen, dass ich mit ihm verwandt bin. Den zweiten Namen durfte sich meine Mutter, Lorena, aussuchen. Ich lebe hier in der Siedlung Coveliace, auf einem Berg im Moor. Gerade bin ich unterwegs, um das Abendessen vorzubereiten. Ich sammle wilde Kräuter. Davon wachsen hier am Rande des Sumpfes einige, die man gut essen kann. Ihr könnt mich ja ein Stück begleiten. Dann erzähle ich euch etwas über das Leben der Römer hier im Voralpenland. Folgt mir einfach gemütlich die Straße hinunter, die zum Moor führt. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was macht eine Römerin mehr als 500 Meilen von Rom entfernt? Aber wir Römer leben hier schon ziemlich lange. Vor vielen Jahren kam nämlich der Feldherr Drusus mit einer großen Streitmacht in diese Gegend. Zusammen mit seinem Bruder, das war der spätere Kaiser Tiberius, unterwarf er in den folgenden Jahren das gesamte Gebiet südlich der Donau. Die Römer haben doch ein ziemlich großes Stück Land erobert, aber die Germanen, die hier lebten, haben sich das nicht so einfach gefallen lassen und gekämpft. Am Bodensee gab es sogar eine richtige Seeschlacht mit Schiffen gegen die römische Armee. Um sich vor den germanischen Stämmen zu schützen, bauten die Römer schließlich einen großen Schutzwall, den Limes. Ich selbst war noch nie dort, aber ich habe gehört, man kann dort große Steinmauern und Wachtürme sehen. Seit ein paar Jahrhunderten leben wir also auch hier, in der Provinz Rätien. Benannt hat man die Gegend nach den Rätern, einem Volk, das in den Bergen lebt und dort auch einige geheimnisvolle Schriftzeichen an den Felsen hinterlassen hat. Bei einem Ort in den Bergen, im oberen Gau der Ammer, da kann man sie noch sehen. Die Räter beten eine Göttin an, die Rätia heißt. Daher kommt ihr Name. Viele Städte haben wir Römer hier gegründet. Zum Beispiel Augusta Vindelicorum. Das kennt ihr im Germanischen als Augsburg. Castra Regina heißt auch Regensburg. Oder Cambodunum. Bei euch heißt es Kempten. Aber nicht nur Städte haben wir gegründet. Wir haben auch eine ganz neue Kultur ins Land gebracht. Ohne uns gäbe es zum Beispiel keinen Weinbau in Germanien. Darüber freuen sich vor allem die großen Germanen, nicht wahr? Wir haben auch eine gute Methode entwickelt, um Trinkwasser über viele Kilometer von einem Ort zum anderen zu leiten. Den Aquädukt. Auf diesen großen Steinbrücken kann das Wasser von der Quelle bis in die Städte fließen. Nicht nur zum Trinken ist Wasser wichtig, das sieht man schon an den vielen Thermen, den öffentlichen Bädern, die wir Römer hier gebaut haben, zusammen mit schönen Landhäusern und Villen. Ein paar davon standen wohl früher bei einem Ort, den ihr Weilheim nennt. Der Name soll eigentlich Heim bei den Villen bedeuten.
Mein Urgroßvater ist als Händler aus Norditalien in die Provinz Rätien gezogen und hat eine einheimische Frau geheiratet. Das war damals nichts Besonderes. Die Römer haben sich ganz schnell mit der keltischen Bevölkerung und auch mit den Germanen in den besetzten Gebieten vermischt. Bald konnte auch jeder Bewohner der Provinzen das römische Bürgerrecht bekommen. Doch inzwischen ziehen wir Römer uns wieder weiter bis zu den Bergen zurück. Das liegt daran, dass gerade so viel in Bewegung ist. Viele Stämme, die ihre Heimat verloren haben, ziehen umher, um eine neue Bleibe zu finden. Man könnte sagen, das ist eine richtige Völkerwanderung. Manche von ihnen können wir als Verbündete gewinnen. Der Großteil aber führt Krieg gegen uns. Mir wäre es ja am liebsten, wenn alle einfach friedlich zusammenleben könnten. Schon vor der Zeit unserer Kaiser verlief durch diese Gegend eine Straße. Straßen sind in unserem Reich das Wichtigste, so ähnlich wie die Adern in unserem Körper. Sie verbinden verschiedene Völker miteinander und auf den Straßen kann man so vieles transportieren. Essen und Wein, Salz, das ist das weiße Gold, das auch unsere Brühe so gut würzt, Felle, Leder, Schmuck, wertvolles Glas und Edelsteine, Waffen, aber auch Menschen, wenn auf den Straßen die Truppen langziehen oder Siedler, die ein neues Zuhause suchen. Daher haben die Römer die wichtigste Straße hier gleich ausgebaut. Sie verläuft vom Brennerpass über das Gebiet jenseits dieser Berge nach Partanum und von dort direkt hier vorbei bis nach Augusta Vindelicorum. Man kann sagen, zuerst kam die Straße und dann kamen die kleinen Orte an der Straße, wo man Rast machen konnte, die Pferde wechseln oder auch einen Teil seiner Waren verkaufen. Doch so eine Straße ist nicht immer nur nützlich, sondern manchmal sogar gefährlich. Banditen überfallen rechtschaffene Händler an düsteren Ecken oder auf einsamen Landstrichen und die kriegerischen Stämme, die uns immer noch heimsuchen, überfallen oft die Siedlungen an der Straße. Deshalb muss man sich, wenn es brenzlig wird, schnell zurückziehen können. Am besten auf eine Erhöhung, von wo aus man den Feind gut sehen und man sich hinter dicken Mauern verteidigen kann. Von diesen Höhensiedlungen gibt es hier zwei. Die eine hier auf dem Moosberg, wo ich zu Hause bin, die andere auf der großen Insel mitten im See. Stellt euch vor, mit dem Boot muss man dorthin fahren. Unsere Legionäre und die anderen Bewohner sind ringsum von Wasser umgeben und damit gut geschützt. Aber um Essen anzubauen und Vieh zu züchten, ist die Insel dann doch etwas zu klein. Daher versorgen die Bauern aus dem kleinen Ort an der Uferseite die Bewohner. Wie der Ort genau heißt, weiß ich gerade nicht. Ihr wisst schon, dieser Ort da, wo die Leute direkt am See hausen. Naja, egal. Unsere Siedlung ist jedenfalls eine Mansio. Ach, ich vergaß, ihr sprecht ja nicht fließend Latein. Ich bring euch was bei. Mansio kommt vom Wort manere. Das heißt bleiben. Man bleibt also an diesem Ort. Unter Mansio verstehen wir eine Raststation an Hauptstraßen. Sie sind sehr wichtig, da sie Bäder, Pferdewechselstationen und Unterkünfte für Reisende bieten. Die Reisenden können also an einem Tag von einer Mansio zur nächsten fahren, dort etwas essen und übernachten, bis es dann am nächsten Tag weitergeht. Puh, das sind oft ganz schöne Strecken. Und fahrt ihr mal einen Tag lang auf so einem wackeligen Wagen, auf einem Weg mit Löchern und Schlamm in der brütenden Mittagshitze, das geht nicht so schnell. Für die Einheimischen wurden in einer solchen Mansio Wohnsiedlungen errichtet. Dazu gibt es Wachposten mit Stationssoldaten, aber bei uns sind nur ganz wenige Soldaten im Dienst. Dazu Rasthäuser, Bäder und sogar einen Postbetrieb haben wir, über den Briefe in alle Provinzen des Reiches verschickt werden können. Über all dem wacht der Manzeps, ein ausgedienter Offizier, der die Oberaufsicht über unsere Station hat. Daneben gibt es diejenigen, die die Reittiere versorgen oder welche verleihen. Die können die Reisenden dann bis zur nächsten Raststation nutzen. Dazu kommen die Wagner, also die, die etwas reparieren können, wenn an der Kutsche ein Rad bricht oder eine Deichsel. Ein Schmied, jemand, der die Zisterne bewacht, unseren Wasservorrat, in dem wir das Regenwasser sammeln. Wir bauen unser Gemüse und Getreide selbst an, bearbeiten Holz, Metall, Leder und Stoffe. Unsere Häuser stehen auf großen Holzpfosten und sind aus Holz und Lehm erbaut, die Dächer mit Stroh und Schilf gedeckt. Wer es sich leisten kann, nimmt dafür auch gebrannte Ziegel her. Da kann es dann später nicht so leicht reinregnen. Aus Stein baut hier aber niemand seine Häuser. Ich frage mich, ob man später, also in vielen, vielen Jahrhunderten, überhaupt noch etwas von unserer Siedlung entdecken wird. Ach was, wahrscheinlich bleiben wir hier sowieso ewig wohnen. Wir leben heute wie die meisten römischen Familien im Reich. Mein Vater verdient das Geld für unsere Familie als Weinhändler. Meine Mutter kümmert sich um das Haus, uns Kinder und die Haussklaven. Ich werde täglich von einem Hauslehrer, der aus Griechenland stammt, im Lesen und Schreiben unterrichtet. Ich beneide aber meinen kleinen Bruder Gaius, der den ganzen Tag über noch spielen darf. Zum Spielen brauchen wir nicht viel. Mit ein paar getrockneten Bohnen und einer Schnur können wir Weitwerfen üben. Und mein Vater schnitzt uns ab und zu aus Holz ein kleines Pferdchen oder einen Hund. Die Erwachsenen spielen auch gerne ein Spiel, bei dem man mit den Spielsteinen nur ein paar Züge machen darf, um zum Ziel zu gelangen. Manche nennen das Spiel auch Mühle. Gewettet wird auch gerne, aber oft verlieren die Erwachsenen dabei sehr viel Geld. Wisst ihr eigentlich, dass man sich bei uns ganz leicht einen römischen Kaiser ins Haus holen kann? Ja, ganz einfach. Auf unseren Münzen ist immer ein Porträt des Kaisers zu sehen. Stirbt ein Kaiser, lässt sein Nachfolger neue Münzen herstellen. So wissen wir auch in den entferntesten Provinzen, wo Nachrichten aus Rom manchmal erst nach Wochen und Monaten eintreffen, wer gerade an der Macht ist. Unser jetziger Kaiser heißt Konstantin, der Große. Ob er so groß ist, weiß ich nicht. Persönlich habe ich ihn ja noch nicht getroffen. Aber ich habe schon gehört, dass er neben unseren Göttern noch einen anderen Gott anerkannt hat. Kennt ihr den? Ein Mann namens Jesus muss vor etwa 300 Jahren von diesem Gott erzählt haben und jetzt schließen sich dieser Religion immer mehr Menschen an. Wer weiß, vielleicht wird er sogar eines Tages mächtiger sein als unsere Götter. Aber nur ein einziger Gott, der für alles zuständig ist? Wird das dann nicht ein bisschen viel? Bei uns gibt es für alle möglichen Dinge Götter. Jupiter, der Herr des Himmels und des Donners, seine Frau Juno als Beschützerin der Frauen und der Ehe, ihre Tochter Minerva ist die Göttin der Weisheit, Venus steht für die Liebe und die Schönheit und Merkur trägt die Nachrichten der Götter zwischen Himmel und Erde hin und her. Er wird aber auch oft von den Händlern angerufen, als Gott der Wege und des Geschäfts. Dazu hat noch jeder Mensch seinen eigenen Genius. Das ist eine Art Schutzgeist. Und jeden Morgen bringt meine Mutter den Laren, also den Hausgöttern, ein Opfer an unserem Hausaltar. Ich darf ihr dabei zuschauen, denn das wird auch einmal meine Aufgabe sein, wenn ich verheiratet bin. Eine gute römische Hausfrau kümmert sich eben darum, dass im Haus alles in Ordnung ist, von zufriedenen Hausgöttern bis hin zu satten Kindern und Ehemann. Zum Frühstück essen wir Brot, Käse, Eier und Milch. So ähnlich macht ihr das doch auch, oder? Zum Mittag- und Abendessen gibt es oft einen Mehlbrei aus Dinkel oder Gerste, in den meine Mutter Gewürze und Öl hineinrührt. Oder sie kocht Eintopf aus unserem selbst angebauten Gemüse oder aus dem, was ich an essbaren Kräutern im Moor finde. Dazu gibt es unser selbstgebackenes Brot. Im Winter wird es dann etwas langweilig. Da gibt es fast jeden Tag Brei. Brei aus Erbsen, Brei aus Bohnen, Brei aus Linsen. Mögt ihr Brei? Ich nicht so gerne.
Leckerer wird es aber, wenn man Garum darüber gibt. Kennt ihr Garum? Das ist eine Fischsoße. Dabei wird der Fisch mit ganz viel Salz so lange in der Sonne stehen gelassen, bis das ganz streng riecht und flüssig wird. Dann wird es abgeschmeckt und man kann es auf alle Speisen draufgeben. Dann merkt man auch nicht so sehr, wenn etwas nicht mehr ganz so frisch ist. Was esst ihr denn am liebsten? Mein Lieblingsgericht sind Haselmäuse, die meine Mutter in einem speziellen Tontopf mit Nüssen mästet. Nach dem Spezialrezept meiner Großmutter werden die Mäuse mit Schweinefleisch, Pfeffer, Pinienkernen und Wurzeln gefüllt, zugenäht und im Ofen gebacken. Oh, schade, dass es solche Köstlichkeiten nur an Festtagen gibt.
Die reichen Leute haben es da besser. Die können sich aus Italien oder anderen Ecken des Reiches teure und seltene Waren kommen lassen. Fisch und Meeresfrüchte, exotische Obst- und Gemüsesorten, Olivenöl und Wein und sogar Gewürze aus dem fernen Asien, wie Pfeffer, Nelken und Muskat. Oh, da bekomme ich gleich einen Riesenhunger.
Obwohl unser Haus recht geräumig ist, haben wir kein eigenes Badezimmer. Dafür freue ich mich jeden Tag darauf, meine Freunde im öffentlichen Bad zu treffen. Ich besuche normalerweise vormittags zusammen mit meiner Mutter das Badehaus, also die Therme. Mein Vater trifft nachmittags seine Geschäftsfreunde im Bad. Er behauptet, dass im Schwitzbad die besten Geschäfte gemacht werden. Aber auch wenn man mal, andere Geschäfte erledigen muss, groß oder klein, dann trifft man sich auch dort. Unsere Toiletten sind nämlich öffentlich. Man sitzt direkt nebeneinander und kann plaudern während, dem Geschäft. Unser Kaiser Vespasian hat vor fast 200 Jahren einmal gesagt, Geld stinkt nicht. Und da hat er eine Klosteuer eingeführt. Man muss also zahlen, wenn man auf die öffentliche Toilette möchte. Ein bisschen bequemer ist es schon, anstatt bei Wind und Wetter ein Plätzchen im Freien zu suchen. Aber manche Bewohner danken den Göttern, wenn sie heil aus der Toilette herauskommen. Denn nicht überall ist es so richtig sauber.
Ihr tragt übrigens sehr merkwürdige Kleidungsstücke, wenn ich das einmal sagen darf.
Ich habe immer meine Tunika an. Die ist bequem, leicht anzuziehen und ich weiß immer, wo sie ist. Hier auf dem Land, wo es auch sehr kalt werden kann, muss ich mir aber oft noch einen Überwurf anziehen. In Rom sind die Frauen viel eleganter unterwegs. Sie machen sich sehr komplizierte, hoch aufgetürmte Frisuren, tragen über ihrer Tunika mit kurzen Ärmeln eine Palla, also einen Überwurf, der um den Körper geschlungen wird. Die Männer dagegen dürfen eine Toga tragen. Sie besteht aus einem großen Stück Stoff und wird herumgewickelt. Nur wer das römische Bürgerrecht hat, darf eine Toga anziehen. Unseren Sklaven ist das zum Beispiel verboten.
Unsere Soldaten müssen sowieso immer das Gleiche tragen. Ein knielanges Hemd, Gürtel, Halstuch und genagelte Sandalen. Im harten Winter hier in der Gegend schützen zusätzlich ein Filzmantel und Lederhosen vor der Kälte.
Gegen die Waffen des Feindes bieten ihnen Helme aus Bronze oder Eisen und ihr Brustpanzerschutz. Die darf man aber nach Feierabend natürlich ausziehen.
Auch wenn mein kleiner Bruder Gaius schon davon träumt, einmal ein tapferer Krieger zu werden, Soldat zu sein ist kein leichter Beruf.
Nach der Ausbildung müssen sich die jungen Männer verpflichten, 20 Jahre lang bei der Armee zu dienen. 20 Jahre, stellt euch das einmal vor. Und dann müssen sie hier in den Provinzen auf engstem Raum zusammenleben, in den sogenannten Kastellen. Das sind große Militärlager im gesamten Reich.
Aber viele lockt doch das Geld, denn so ist man 20 Jahre lang abgesichert und bekommt auch danach weiter seinen Sold.
Trotzdem, Krieg führen ist nun wirklich kein Kinderspiel. Dazu gibt es sogar eine alte Sage aus unserer Geschichte. Sie heißt »Die Gänse des Kapitols«. Einst geschah es,
dass sich vom Norden her keltische Völkerscharen gegen Rom wendeten. Die Römer verachteten diese barbarischen Gallier, doch ihr Anblick ließ auch sie erzittern. Es war an der Allia, wo das Römerheer auf die hünenhaften Gallier traf. Die Römer mussten sich dem wilden Ansturm geschlagen geben, und nur wenige Streiter konnten sich in den Schutz der römischen Mauern retten. Nun war es Marcus Manlius, der als Befehlshaber Rom verteidigen sollte. Zuerst wies er die ganze Bevölkerung an, die Stadt zu verlassen, weil er sie nicht schützen konnte. Dann schickte er seine Männer zum Kapitol hinauf, um der Belagerung in steiler Höhe standzuhalten. Doch einer der Gallier hatte bei einem Rundgang einen verborgenen Zugang entdeckt. Dort stieg des Nachts eine Anzahl mutiger Männer hinauf, um die Römer im Schlafe zu überraschen. Schon waren sie lautlos bis an den Mauerrand vorgedrungen, und noch immer zeigte sich kein Posten auf dieser Seite. Da fingen die heiligen Gänse ängstlich an zu schnattern, die Gänse, die zu Ehren der Göttin Juno auf dem Kapitol gehalten wurden. Marcus Manlius erwachte und stürzte eilig zu der unbewachten Stelle. Dort stieß er den vordersten Eindringling von der Mauerkante, worauf dieser die Nachfolgenden mit sich riss. Trotz dieser wundersamen Rettung konnte sich die tapfere Besatzung auf Dauer nicht halten. Der Führer der Gallier, Brennus genannt, erklärte sich aber für 1000 Pfund Gold bereit, mit seinem Heere abzuziehen. Den Römern blieb keine andere Wahl, sie mussten die Bedingung erfüllen. Da ging man vor die Tore der Stadt, um das kostbare Metall zu wiegen. Doch schon bald beklagten sich die Römer, dass die Gallier falsche Gewichte hätten. Brennus lachte nur laut, nahm sein Schwert und warf es zum Gold in die Waagschale. Streng schaute er die Römer an und rief mit drohender Stimme: »Wehe den Besiegten!« Und so lernten die Römer, dass im Krieg Besiegte keine gerechte Behandlung erwarten durften. »Oh, es ist aber schon spät. Ich muss mich sputen und meiner Mutter die Kräuter vorbeibringen. Also, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, euch freundliche Barbaren kennengelernt zu haben. Mir wäre es sehr recht, wenn wir mit allen hier so gut auskommen würden und wenn unsere Siedlung auf dem Moosberg noch lange bestehen bleibt. Naja, und falls nicht, dann könnt ihr sicher irgendwann einmal hier in einem Museum noch mehr über die Geschichte der Römer erfahren. Also, Valete, das heißt, lebt wohl. Sie hörten einen Audio-Walk des Zimmertheaters Uffing. Weitere Audio-Walks finden Sie zum Download unter www.zimmertheater-uffing.de.